So, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde im Dharma. So sage ich das immer wieder, wenn ich euch hier treffe. Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren nur oder überwiegend mit Menschen zusammen, die ihr Leben auf das Dharma ausrichten, die ihrem Leben eine gewisse Richtung geben oder die vielleicht sogar ganz sich dazu entschlossen haben, das Dharma weiterzugeben und anderen Menschen es zu erläutern. Und so ist es auch mein Leben geworden. Leben in einer spirituellen Gemeinschaft. Vor 25 Jahren, 1992, sind Helga und ich das erste Mal nach Plum Village gekommen, haben das sogenannte Juni-Retreat mitgemacht. Und dann das Winter-Retreat 92, 93 und am Ende hat uns Thailand gefragt, warum wir denn dann nicht gleich bleiben. Wäre doch eigentlich ganz praktisch. Und dann sind wir dann auch kurz danach umgezogen. Es gibt ein ganz schönes Wort für uns alle hier. Und das heißt auf Englisch Friends on the Path, Freunde auf dem Weg. Und vor vielen, vielen Jahren ist ein Buch entstanden, in dem auf eine ganz wunderbare Art und Weise viele Aufsätze, natürlich auch von Thai von Anfang an, zusammengestellt worden sind. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch übersetzt. Es ist wirklich eine Goldgrube, in die ich immer wieder reinlese. In diesen 25 Jahren habe ich viele Aspekte kennengelernt, was es heißt, auf dem Weg zu sein. Und davon möchte ich euch heute ein kleines bisschen erzählen. Denn die Friends on the Path sind ja ganz besondere Menschen. Es sind auf der einen Seite westliche Menschen, mit ihrer ganzen westlichen Kultur, ihrer westlichen Einstellung, ihrer westlichen Vergangenheit, ihrem westlichen Weltbild. Und es sind Laien. Menschen, die also sozusagen freiberuflich sind. Die Monastiks sind durch ihre Gelöbnisse und Gelübde, durch die Vinaya in einer bestimmten Art und Weise gebunden, ausgerichtet. Was für uns, der Buddha nannte uns immer Householder. Den Ausdruck Laien mag ich nicht, benutze ihn auch selten, aber er ist wohl immer noch gängig. Der Buddha hat es nie gebraucht, der hat Householder gesagt. Und das sind wir. Wir sind Menschen, die mit unseren Familien leben, die Berufe haben, die in der Welt leben. Und das beides zusammen, westliche Menschen und dann auch noch obendrein Laien, hat es bisher noch nicht gegeben. Dafür gibt es eigentlich im Buddhismus so recht keinen Platz. Und deswegen ist das, wenn wir so auf dem Weg sind, ein ganz großes Abenteuer. Etwas ganz, ganz Neues. Etwas, wo wir genau hinschauen müssen. Wo stehen wir? Wie können wir uns dem Dharma annähern und wo müssen wir es eventuell anpassen, damit wir es leben können und damit es auch weitergetragen wird. Denn es wird ganz sicherlich in Zukunft von Menschen wie uns weitergetragen. Das ist der neue Weg und der ist auch ganz wichtig, dieser Weg. Es gibt im Chinesischen einen Spruch, der heißt, auch der längste Weg, die größte Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist ganz tiefgründig, denn das heißt, wir beginnen immer da, wo wir stehen. Wir beginnen nicht da, wo wir hin möchten, sondern da, wo wir sind. Wir möchten vielleicht irgendwo hin, aber es entscheidet eigentlich, wie wir das machen, von da, wo wir sind. Und dieser Weg, den wir gehen möchten, ist sehr unterschiedlich, wo wir sind. Der eine steht an der Stelle, der andere steht an jener Stelle. Und wir westlichen Menschen stehen einer ganz bestimmten menschlichen Entwicklung, in einem ganz bestimmten geistigen Feld. Das ist unser Beginn. Und den müssen wir so deutlich sehen wie möglich, damit wir die Schritte sehen können. Denn es ist ja nicht nur der erste Schritt, der wichtig ist. Es ist vor allen Dingen die Richtung wichtig. Der erste Schritt kann durchaus in die falsche Richtung gehen, je nachdem, wo ich stehe. Wenn ich also mit dem Rücken zur Richtung stehe und mache den ersten Schritt, dann gehe ich garantiert in die falsche Richtung. Und es könnte sein, dass ich das nie mitkriege oder zu spät oder irgendwann, wenn ich dann sage, mein Gott, warum bist du denn so lange so falsch gelaufen? Das hat daran gelegen, dass wir am Anfang nicht genau hingeschaut haben. Wo stehe ich eigentlich? Was ist mein Weg? Was sind die ersten Schritte? Wir westlichen Menschen, ich möchte das mal so ausdrücken, stehen grundsätzlich in einem Spannungsfeld. Und zwar grundsätzlich, in ganz vielen Aspekten, stehen wir sozusagen zwischen den Welten, der westlichen Welt und der klassischen buddhistischen Welt. Wir haben vor einigen Jahrhunderten im Zuge der geistigen Entwicklung und der Loslösung von mittelalterlichen Strukturen, Loslösungen von Kirchen und Staat und was auch immer, einen Entwicklungsschritt begonnen, der uns als Mensch, als Individuum gestärkt hat. Wir haben sozusagen Ketten der Gesellschaft abgeworfen, gelöst. Und wir sind zu Individuen geworden, die wir vorher nicht waren. Wir waren eingepfercht in Strukturen, die nicht unsere sind, unmündig, befohlen und sind eigentlich immer noch dabei, erwachsen zu werden und uns selbst zu finden. Und das ist die stärkste Bewegung, die wir im Westen haben, individuelle Menschen zu werden, unsere ganz persönlichen Stärken kennenzulernen, zu wachsen, autark zu werden, unsere Stärke zu spüren, alles in einem positiven Sinne. Wir lernen, unseren Punkt kennenzulernen und ihn auch einzubringen. Diese Gemeinschaft, in der wir mittlerweile leben, oder Gesellschaft, in der wir mittlerweile leben, ist sehr lebendig, sehr dynamisch geworden. Wir sind in einem ganz neuen Prozess, miteinander in Kommunikation zu sein, uns auseinanderzusetzen, Meinungen zu vertreten und Meinungen zu hören. Und das ist für mich etwas ganz, ganz Positives, etwas ganz Wichtiges. Ich bin keineswegs der Meinung, dass der Individualismus etwas Negatives ist, sondern ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt in der Menschheit. Denn nur wenn wir in die Diversität des Lebens treten, bekommt das Leben eine Dynamik, die es eigentlich hat. Nur diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir so ein bisschen vereinzelt werden, ne? So Einzelkämpfer. Negativ wird das manchmal gesehen, das heißt, jetzt sind wir Egoisten. Und diese Entwicklung stößt gegen die eigentliche grundlegende Entwicklung oder das grundlegende Erleben von uns Menschen, nämlich dazuzugehören. Wir haben so angefangen als Mensch. Wir mussten und wir wollten und wir durften und es war wichtig für uns, dazuzugehören. Bindung ist das wichtigste Wort für uns. Für uns ist nicht das Wichtigste, vereinzelt zu sein, sondern dazuzugehören, Mitglied zu sein, dass wir wissen, wir werden besorgt und für uns wird gesorgt, dass wir uns eingebettet fühlen, dass wir uns geborgen fühlen. Das ist ein ganz, ganz tiefes, natürliches Bedürfnis, das gegen das verstößt, was wir uns jetzt angewöhnt haben, vereinzelt zu sein. Und das meine ich damit, das ist der wirkliche, eigentliche Konflikt unseres westlichen Lebens. Wie bringen wir diese beiden Dinge zusammen? Wie können wir sowohl Individualisten sein, wie auch gleichzeitig oder in welcher Form auch immer in Gemeinschaft sein, uns zugehörig fühlen? Denn das eine hat eine gewisse, etwas gewisses Autarkes, etwas Autonomes, ja. Und das andere hat etwas sich einfügen, sich einbinden, das Persönliche zurückzunehmen und das Ganze zu sehen. Und ich bin ganz sicher, wir alle erleben das sehr deutlich. Und das erleben wir eben dann ganz deutlich, wenn wir Gemeinschaft sein wollen. Und das ist das Problem, wenn wir von Gemeinschaft sprechen oder wie wir das auch immer im Einzelnen nennen, dass wir immer wieder diese Konflikte haben, dieses Pendeln, dieses Ausbrechen in das Individuelle und dann gleich wieder auch höflich und deutlich gebeten werden, uns wieder einzufügen. Wir machen das hier aber anders. Oder aber die Tradition. Also wir haben da so bestimmte Mittel, dass wir uns dann doch sagen, na ja, also dann nimmst du das jetzt mal zurück. Jetzt. Aber bitte nicht immer. Das ist die stärkste Problematik, die wir haben. Und das ist sicherlich etwas, was ihr im Zusammenleben, in den wenigen Stunden, die ihr zusammenlebt, bereits schon merkt. Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten, Empfindlichkeiten und Ähnliches mehr. Und ich mache uns immer wieder darauf aufmerksam, dass wir diese beiden Pole sehr deutlich merken, denn dann können wir damit umgehen. Dann merke ich, ah ja, jetzt möchte ich mich doch einbinden und stelle mal so meine Individualität etwas zurück. Und das nächste Mal merke ich, aber das klappt jetzt nicht so ganz. Ich möchte also doch hier mal sagen, was Sache ist. Das heißt meine Meinung. Wir bemühen uns speziell in dieser Tradition. Diese Tradition, so nenne ich das jetzt einfach mal, ist zutiefst asiatisch-buddhistisch, monastisch. Und die meisten Praktizierenden unserer Tradition sind Mönche und Nonnen. Wir bemühen uns in allem, wenn wir zusammenkommen, nicht nur an solchen Wochenenden, auch in den sogenannten Retreats, wenn wir 5 Tage zusammen sind oder 7 Tage zusammen sind, ein ganz bestimmtes Zusammenleben zu gestalten. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich erlebe das immer mit einer immensen Freude, wie Menschen dann, wenn sie zusammenkommen, ganz schnell miteinander in Einklang kommen, dass sie miteinander in Harmonie kommen, dass sie entdecken, dass Respekt wichtig ist, dass man zurücktreten kann und sich im Ganzen sieht. Dadurch entsteht unglaublich schnell Vertrauen und Freundlichkeit. Das ist etwas ganz Besonderes in dieser Tradition und in diesen Gruppen. Und deswegen bin ich eigentlich auch immer nur mit solchen Menschen zusammen, muss ich ehrlich sagen. Nur, das ist nur eine bestimmte Schicht. Diese Schicht, eine bestimmte Ebene, die wir mehr oder weniger jetzt, ich will nicht sagen künstlich halten, das ist schon etwas in uns, was wir aus unserem kollektiven Bedürfnis dazu zu gehören, schon herauspräparieren. Das ist eine Basis, eine Grundlage, um dann zu spüren von innen her, eigentlich stehe ich im Konflikt. Eigentlich merke ich immer sofort, es hakt. Ich kann also den Respekt mit einem anderen Menschen oder für einen anderen Menschen nur bis zu einem bestimmten Grad gehen lassen. Und dann ist aber Schluss. Es gibt bestimmte Dinge, die ich eigentlich vom Dharma her können müsste, aber es klappt nicht so ganz. Wir stoßen also immer wieder an unsere Grenzen, gehen immer wieder so in die Freundlichkeit, in das Mitgefühl, in das Verständnis hinein, ist ganz wichtig. Deswegen ist diese ganze Atmosphäre, die wir aufbauen, immens wichtig. Sie hilft uns sozusagen zu entspannen. Und ich merke es auch immer wieder, wenn Menschen hier hinkommen, so nach 2-3 Tagen löst sich die Verspannung im Gesicht, man lässt die Schulter ein bisschen runter, man kommt aus diesem Gefühl heraus, man muss sich ständig verteidigen, aus diesem ständigen sich angegriffen fühlen geht man langsam raus und entspannt so ein kleines bisschen. Und das ist für uns immer eine große Freude, wenn Menschen sozusagen so zu sich kommen und entspannt werden. Denn nur in der Entspannung kann man dann tiefer gehen. Das ist das Wichtigste, was wir von den westlichen Wissenschaftlern lernen müssen. Jede Form von Stress, ganz egal wie klein sie ist, und selbst wenn ich dann morgens hinkomme und der Kaffee ist schon alle. Ja, das ist Stress. Ihr merkt das ja. Man zieht sich zusammen. Ja? Das hat der Buddha mit Dukkha gemeint. Dukkha ist nicht, wenn das Bein ab ist. Dukkha ist, wenn der Kaffee nicht mehr da ist. Nein, mir ist es ganz wichtig, dass das verstanden wird. Es wird heute in der modernen amerikanischen Literatur mit Dukkha mit Stress übersetzt, richtigerweise. Da geht's los. Da packt's uns. Ja. Und nur an dieser Stelle, da ich eigentlich merke, eigentlich will mir ja keiner was. Die sind ja nicht bösartig. Die nehmen mir das nicht was. Die haben noch nicht genug Kaffee aufgegossen. Das ist alles. Und dann steht wie heute Morgen auch noch ein kleines Schildchen da. Es wird schon wieder neu aufgegossen. Gott sei Dank. Es ist mir ganz wichtig, dass wir diese Momente, die wir hier nur erleben können, wirklich, dass wir die jetzt nehmen und sagen, ah, das bin ich ja. Irgendwas passiert hier völlig anderes. Ich kann nicht mehr so richtig nach draußen greifen. Ich kann nicht so richtig sagen, das sind hier alles böse Menschen. Sondern irgendwie kommt der Verdacht auf, dass es vielleicht an mir liegen könnte. Deswegen also auf der einen Seite eine Atmosphäre von Vertrauen, von Respekt, von Freundlichkeit, von Wohlwollen, von Entspannung, ja, die notwendig ist, dass wir uns spüren. Und mir ist es auch immer wieder wichtig, dass das auch passiert. Zur Not ist also absichtlich der Kaffee nicht da. Oder der Tagesplan wird geändert. Oder irgendetwas. Denn wenn wir das zu sehr zudeckeln, dann lullen wir uns so in eine Atmosphäre ein, die nicht echt ist. Denn was wir hier lernen wollen, ist zu uns zu kommen, uns kennenzulernen, zu verstehen, dass wir es sind, die mit dem Leben in Beziehung gehen. Und damit können wir dieses Verständnis für uns selbst nach außen bringen. Wir können das nach Hause bringen. Wir sind nicht einfach in eine bestimmte Atmosphäre eingebunden, die völlig unterschiedlich ist zu dem, wo ich normalerweise lebe. Ich hoffe, das ist deutlich. Macht es euch nicht zu gemütlich und macht es nicht zu nett. Und es darf auch und es muss auch mal sein, dass man sagt, denn das ist unser Leben. Unser Leben ist grundsätzlich ja, von morgens bis abends. Und die Frage ist, wie kommt das? Das hat den Buddha bewegt. Das hat ihn herausgetrieben aus seiner freundlichen Umgebung. Er war ja eingebunden in eine High Caste, in eine höhere gesellschaftliche Position, war geliebt und angenommen, war so richtig ein gutes Leben, war hoch ausgebildet. Bis er dann irgendwann mal mitbekam, das hat mit dem normalen Leben eigentlich gar nichts zu tun. Alle anderen Menschen leiden. Leiden im Sinne von kämpfen ständig gegen die Realität, sind ständig unter Druck, können mit ihrem Leben nicht umgehen. Und das hat ihn so bewegt, dass er sein Zuhause verlassen hat. Das muss man mal so sehen. Und er hat das Zuhause nicht verlassen, weil ihm das Zuhause nicht mehr passte. Das war ja gut, das war ja in Ordnung. Sondern er wollte herausfinden, was ist die Ursache dafür, dass andere Menschen so ihr Leben führen, um herauszufinden, wie sie das ändern können. Es war sicherlich einer der stärksten Momente in der Menschheit, dass jemand alles hat fallen gelassen, seinen Reichtum, seine Position, seine Familie, um nach vorne zu treten und sagen, ich muss herausfinden, warum Menschen in diese Lebenssituation hineinkommen und ob es nicht Möglichkeiten gibt, da herauszukommen. Und so werden viele in seiner Nachfolge dann diesen Weg gehen und sind es gegangen und haben in der gleichen Art und Weise gesagt, Moment, ich trete mal zurück, ich lasse mal alles los, woran ich so bisher gehangen habe, um in diesen Strom einzutreten, der des Dharma, so wird das dann ja immer genannt, das, was der Buddha dann beschrieben und entdeckt hat, selbst zu erfahren und weiterzugeben. Wie können wir als westliche Menschen auf den Weg gehen? Was sind es für Dinge, die wir lernen müssen, die wir akzeptieren müssen? Und wie gesagt, der erste Punkt ist, dass wir in diesem Spannungsfeld stehen zwischen Individualisten und Kollektiven. Wir stehen in einem zweiten Spannungsfeld aus der klassischen Perspektive heraus. Klassischerweise sind alle Menschen, die diesen Weg gegangen sind, Monastics. Laien gibt es erst in dieser Form noch keine 100 Jahre. Die ersten spirituellen Zentren für Laien sind 1950 entstanden. Ist also noch gar nicht so lange hin. In Amerika. Monastics haben einen großen Vorteil. Sie haben sich entschieden. Sie haben gesagt, das ist mein Weg. Ich verlasse das Haus. Ich lasse alles hinter mir, so wie sich der Buddha das vorgestellt hat, wie er es selbst gemacht hat. Und alles andere, was so Laien oder Householder so normalerweise an sich haben, gilt für mich nicht mehr. Also keine Überlegung, welcher Beruf denn nun der wirklich der richtige ist, auch keine Überlegung, warum ich denn nun wirklich auf dieser Welt bin und was denn nun wirklich der Sinn meines Lebens ist. Und ob ich nicht doch vielleicht den richtigen Mann und die richtige Frau jetzt demnächst finde. Alles das ist nicht da. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ne? Geht gar nicht. Es geht uns für uns nicht. Und das meine ich als die zweite große Schwierigkeit für uns westliche Menschen. Als Laien. Wir sind also nicht nur westliche Menschen mit unserer ganzen psychologischen Zerrissenheit, sondern wir sind auch Laien. Ganz im Gegensatz zu dem, wozu das Dharma eigentlich mal zugeschnitten ist. Wir leben nicht in einem Kloster, in einer abgeschlossenen Atmosphäre. Bei uns tauchen diese Gedanken auf, da siehst du jemanden und sagst, pfui, das wäre aber toll. Die nächste Liebe. Oder man kommt hier hin und sagt, ich will hier eigentlich nur rauskriegen, wer ich wirklich bin. Oder ähnliche Dinge mehr. Alles das gibt es klassischerweise nicht mehr. Und wenn ihr klassische alte Texte lest, die 30 Gelübde der Bodhisattvas und ähnliches mehr, da steht immer am Anfang und er verlässt sein Haus. Er verlässt seine Freunde. Verlässt alles das, was wir da auf dem Kopf haben, um sich auszurichten. Okay? So. Da stehen wir nun. Nun wollen wir schauen, wo ist für uns der Weg? Wo müssen wir beginnen und wo können wir beginnen? Und wo gibt es Punkte, mit denen wir uns gut auseinandersetzen müssen? Und wenn wir sie verstanden haben und realisiert haben, entsteht so eine Art von Offenheit und Befreiung. Und dann brauchen wir uns um das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, gar nicht so sehr kümmern. Damit müssen wir zunächst erstmal leben. Und das kriegen wir auch hin. Ja. Gut, hören wir mal gerade die Glocke und dann gebe ich ein paar Hinweise. Das Dharma ist tiefgründig und wunderbar, singen wir. Und das ist für mich der größte und für mich auch der einzige Weg aus dieser Welt des Dukkha, aus der Welt des Leidens, der Irritation herauszutreten. Und es gibt ganz klare Vorgaben, was wir dazu erleben müssen und realisieren müssen, dass es geht. Und das ist alles gar nicht schwierig. Wir müssen nur genau hinschauen, was wir tun müssen und wovon wir sozusagen ablassen müssen. Wir sind als westliche Menschen in eine bestimmte Kultur hineingeboren und leben mit ihr. Und ein Aspekt ist das sogenannte materialistische Denken. Das materialistische Denken ist eigentlich das ursprüngliche, normale, biologische Denken. Das heißt, da passiert etwas von außen auf mich und ich kann nicht anders, als darauf zu reagieren. Das biologische Denken heißt, ich bin abhängig vom Äußeren. Wir sind abhängig vom Wetter. Wir sind abhängig davon, ob es genug zu essen gibt. Also von den Jahreszeiten, wir sind abhängig vom Wasser und Luft und ähnlichem mehr. Wir sind also von dem Äußeren abhängig. Ist uns das deutlicher? So denken wir auch ständig. Und diese rein biologische Form die richtig ist, bis zu einem bestimmten Grad, haben wir eben dann übernommen, auch in eine psychologische Ebene, wo sie nicht hingehört. Das materialistische Denken hat dann logischerweise gesagt, wenn wir erstmal alle reich sind, sind wir glücklich. Nicht das Äußere. Wenn das sozusagen richtig ist, wenn das erfüllt ist, ist es für innen in Ordnung. Das heißt also, das biologische Denken ist übertragen worden auf eine falsche Ebene. Nämlich auf die spirituelle, psychologische Ebene. Und das hat sich nur mittlerweile herausgestellt, dass das nicht funktioniert hat und auch nie funktionieren wird. Es gibt noch nicht viele Menschen, die dann von diesem Glauben richtig grundsätzlich loslassen. Selbst hier, die meisten von uns sind der Meinung, wenn ich erst mehr Geld habe, wenn ich eine richtige Frau habe, wenn ich den richtigen Beruf habe oder was auch immer, dann ist die Welt in Ordnung, dann bin ich glücklich. Glaubt es mir, sitzt ganz tief in uns. Und das stimmt nicht. Es gibt genügend Hinweise, natürlich nur bei anderen, dass es nicht funktioniert. Wir brauchen nur mal so in diese bunte Blätter Illustrierten hineinschauen, wie es so den sogenannten Reichen geht. Gut geht es ihnen meistens nicht. Sie haben viel Geld, aber das war auch alles. Und mit diesem vielen Geld tritt also nichts wie Sorgen auf und Nöte. Das heißt also, dieser Slogan, wenn wir erst reich sind, werden wir alle glücklich, ist falsch, war falsch und wird immer falsch sein. Okay? Und das ist das Erste, was uns auf den buddhistischen, auf den spirituellen Pfad bringt. Solange wir noch in auch der kleinsten Form daran glauben, dass das Äußere dafür entscheidend ist, wie ich mich fühle, sind wir noch nicht auf dem Weg. Und das ist ein unglaublich schwerer Weg für uns. Mitzubekommen, zu erleben, zu realisieren, dass es mein Geist ist. Deswegen nennt sich diese Tradition spirituell. Spirit hat sowas mit Geist zu tun. Es ist mein Geist. Es ist meine Einstellung zur Realität. Es ist meine Art und Weise, mit einer Situation umzugehen. Und in diesem Verhältnis zur Realität habe ich Freiheiten. Wenn ich mitbekomme, wie ich mich verhalte, wie ich denke, entdecke ich Optionen, dass ich auch anders denken könnte. Es ist uns sicherlich manchmal schon gelungen, dass wir irgendwo innerlichen Hebel umlegen und plötzlich ist es in Ordnung. Die Situation ist immer noch die gleiche. Hat das schon mal jemand erlebt? Ja? Die Situation bleibt, aber komischerweise fühle ich mich anders. Wie kommt denn das? Darf eigentlich gar nicht sein. Und dann könnte der Verdacht aufkommen, dass es irgendetwas mit meinem Geist zu tun hat, dass ich die Dinge anders sehe. Es ist nicht richtig, dass die äußeren Dinge entscheidend sind dafür, wie wir uns fühlen. Die äußeren Dinge zwingen uns nicht zu einem bestimmten Verhalten. Die äußeren Dinge zwingen uns nicht zu einem Erleben. Sondern entscheidend ist, wie ich in dieser Situation bin, wie ich die Situation sehe und wie ich diese Situation beurteile. Meine Einstellung zur Situation erzeugt in mir das entsprechende Erleben. Der Buddha hat in den Vordergrund gestellt die Geistesfaktoren, die unser Dukkha erzeugen. Gier, Hass und Verblendung. Man hört sich das immer fürchterlich alt an, ne? 2500 Jahre alt und jeder sagt, na also komm, ne? So. Und es braucht eine Zeit, bis ich mitbekomme, das ist, was ich mache. Das ist alles, das ist fürchterlich simpel, nichts Besonderes eigentlich. Ja? So. Wenn also, wie gesagt, mein geliebter Kaffee, der ja auch für mich gilt, nicht da ist, dann hake ich. Ich möchte aber haben, das ist alles. Ja? Und wenn mit das, was auf den Tisch kommt, wo ich also so ein bisschen länglich drüber weggucke, dann merke ich, ich stoße ab. Nee. Was der Bohr nicht kennt, das frett er nicht. So. Und das ist alles. Das ist alles, was der Buddha gesagt hat. Wenn wir uns dabei nicht erwischen, kommen wir da nie raus. Das heißt, das Äußere, wie man so schön neudeutsch sagt, triggert nur etwas an. Es stößt sozusagen auf unsere innere Einstellung. Mehr nicht. Und wenn wir mit der entsprechenden Einstellung antworten, entsteht ein entsprechendes Gefühl. Das ist alles. Wenn das alles so ist, wie ich mir das vorstelle, der Kaffee ist genügend da, auch für eine zweite Tasse, bin ich glücklich. Und wenn er nicht da ist, bin ich nicht glücklich. Das ist alles. Aber es hat ja etwas mit mir zu tun, denn da gibt es doch wahrhaftig jemand, der gießt sich nur Wasser ein. Scheußlich, ne? Aber der hat da kein Problem mit, wenn kein Kaffee da ist. Ist doch fürchtlich simpel. Das Leben ist unglaublich simpel, wenn wir das runterbringen auf das, was der Buddha uns gesagt hat. Kinder, schaut hin. Das Einzige, was passiert, ist unsere Einstellung. Und interessanterweise kann man die ändern. Ich habe vielleicht ein bisschen Problem damit, ja, aber das ist ja meine Angelegenheit. Nur weil ich kein heißes Wasser mag. Das ist alles. Oder? Aber grundsätzlich, als Mensch, ist es möglich. Man soll es nicht für möglich halten, aber es ist möglich. Das hilft uns, in so einer Gemeinschaft zu sagen, Moment, Moment, Moment. Was ist denn da jetzt bei mir? Ist es denn nicht wirklich so, dass ich mitkriege, jetzt gehst du nach vorne oder jetzt gehst du nach hinten? Und wir können ganz einfach und schlicht und simpel diese Bewegung in uns mitkriegen. Diese Bewegung, die heißt entweder will ich nicht oder brauche ich. Das ist alles. Und damit bricht dieses ganze Gebäude, das wir uns in der westlichen Welt aufgebaut haben, das aber nur eine Fortführung unseres biologischen Bewusstseins ist, zusammen. Das ist der ganze Trick des Buddha. Und der ist gar nicht schwierig. Im Einzelfall kann er ein bisschen bei uns ein bisschen ziehen. Es ist also nicht so ganz so einfach. Und dann fangen wir an, mit uns zu diskutieren. Naja, man kann ja auch nicht so sein und das haben die bestimmt vergessen. Und dann werfen wir so die Freundlichkeit und das Mitgefühl da über die Realität. Aber innen drin hängt es. So. Das ist der erste Schritt in die Befreiung. Es hört sich ganz einfach an. Es ist einfach von der Methode her. Und manchmal ist es nicht einfach. Aber grundsätzlich ist das der erste Weg. Wenn wir diesen Weg nicht immer wieder gehen, bleiben wir in dem gleichen Denken, in diesem ewigen Denken von haben wollen und ablehnen. Ja? Das ist ein Widerstand oder ein Gegensatz zum westlichen Denken. Und da uns die westliche Welt ständig vorgaukelt, wenn du das hast, dann bist du glücklich und vermeide dies und ähnliches mehr, ja, ist es für uns schwer, sozusagen innerlich ständig dagegen zu gehen und sagen, Moment, Moment, und lass die mal da mit ihrem Glauben, aber mit mir hat das nichts zu tun. Ich kriege mit, was in meinem Inneren passiert. Das ist natürlich das große Problem, das wir als Laien in einer normalen Gesellschaft haben. Wir werden ständig in einen anderen Geist gedrückt. Unsere Umgebung ist so hochgradig biologisch motiviert, ja, dass es manchmal für uns schon schwierig ist, überhaupt noch mitzukriegen, dass wir genauso denken. Und dafür brauchen wir dann andere Menschen. Wenn wir dann uns also aufbauen und sagen, ja, stell dir doch mal vor, die, dann muss jemand kommen und sagen, hast du schon mal drüber nachgedacht? Wenn der nicht da ist, haben wir keine Chance. Wenn also die ganze Sangha da sitzt und mault dafür über die Welt, haben wir keine Chance. Es muss also jemand geben, der im Dharma steht und sagt, Moment mal, jetzt sind wir doch im alten Geist, oder nicht? Jetzt sind wir hier im biologischen. Und der Buddha hatte uns doch was anderes erläutert. Könnten wir da nicht mal hinschauen? Das ist der erste Schritt. Ich gebe euch heute noch, wie lange habe ich Zeit?
Von mir aus bis eins.
Ja.
Okay, ich mache also nochmal einen zweiten Punkt auf. Ja? Dieser erste Punkt, den ich aufgemacht habe, ist ein Kernpunkt des buddhistischen Weges. Der erste Schritt. Den müssen wir immer, immer, immer wieder üben. Uns gegenseitig helfen. Aufpassen, dass wir nicht in sozialpolitisches Geschwafel reingehen. Das ist immer in Schuld, Vorwurf, Behauptung und Ähnlichem mehr. Sondern stehen bleiben. Dann Moment. Kriegen wir eigentlich mit, was bei uns passiert? Es ist mein Geist. Und den kann ich ändern. Das ist toll. Die einzige Chance. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn ich das mal wieder hinkriege. Auch nach 25 Jahren, und ich bin schon noch länger auf dem Weg, fast über 30 Jahre, 35 Jahre, kann es mir ganz glatt passieren, dass ich dann, ja, stell dir mal vor, da hat die doch sowas. Und dann habe ich ja einen konstanten Bodhisattva an meiner Seite, Tag und Nacht. Und die sagt dann, was hast du da gerade gesagt? Bist du schon wieder beim Vorwurf? Wir hatten doch schon mal was besprochen, dass das anders geht. Musst du mir nicht sagen. Kennen wir das? Ja? Kommt so ganz freundlich und liebevoll so ein Dharma-Bruder angeschlängelt und sagt, hör mal. Und dann sagen wir also, du nicht. Und schon haben wir es wieder verpasst. Ja. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir daraus keine Masche machen. Ja? Dass also wir jetzt so FBI sind untereinander. Ja? So Dharma-FBI und immer aufpassen, ja, wo man gerade wieder so daneben gehauen hat. Sondern auch einfach mal stehen lassen und ein bisschen lächeln. Der andere kriegt es mit. Glaubt es mir. Ich bin so lange in Gemeinschaften und in solchen Zeiten auch von Retreat, dass ich wirklich sagen kann, doch, es funktioniert. Irgendwann kriegt man es mit. Ohne lange zu drücken oder zu kontrollieren. Man muss nur immer wieder mal hören, denkt ihr eigentlich dran, es ist unser Geist? Beobachte das doch einmal. Schau mal hin. Und schau mal hin, ob du nicht eine Option siehst. Das ist ja die große Fähigkeit des menschlichen Geistes. Wir können denken, wir können beobachten, wir sind bewusst, wir können wählen. Das ist faszinierend, kann kein anderes Wesen. Wir können wählen. Eine der größten menschlichen Eigenschaften, die die meisten Menschen verpassen. Wir können sagen, nein, ich möchte es anders haben. Aber das gilt nicht für den anderen Joghurtmarke, sondern für eine Option in meinem Geist, dass ich sagen kann, ich könnte die Sache auch anders sehen. Ja, ist ganz wichtig. Die zweite Sache, die zweite Basis sozusagen des Buddhismus ist noch ein bisschen schwieriger. Aber auch machbar. Der Buddha hat ein Wort gebraucht für diese Welt. Dafür, wie alles so miteinander entsteht und sich bewegt und entwickelt, gibt es für ihn nur ein Wort. Und das heißt auf gut Pali Bhava. Und Bhava heißt Werden. Aber dieses Werden heißt nicht jetzt und da ist das. Das missverstehen wir wieder als gute Materialisten. Ja? So von hier nach da. Das hat er nicht gesagt. Es ist immer Werden. Oder auf gut neue philosophischen Ansätzen heißt es, ist es immer Prozess. Immer. Der Buddha war der älteste und erste Prozessphilosoph. So nennt man heute die moderne Richtung, die es seit 30, 40 Jahren gibt. Oder einer von den Griechen, wer war das noch, der gesagt hat, man geht nie in einen Fluss das zweite Mal. Genau, genau. Ja. Also die Sache ist bekannt. Ja, das meine ich so nicht. Also es ist schon bekannt, dass das sich ändert. Aber es ändert sich nicht. Es ist ein Prozess. Es ändert sich überhaupt gar nichts. Es ist noch nie gewesen. Der Ausdruck, der leider hier in den Buddhismus eingebaut worden ist, Unbeständigkeit, ist Unsinn. Weil es keine Beständigkeit gibt. Also kann es keine Unbeständigkeit geben. Es gibt uns diesen Gedanken wieder, da wäre doch vielleicht doch was beständig. Und irgendwann werden wir das vielleicht doch hinkriegen. Oder wenn es dann nicht beständig ist, dann haben wir also vielleicht doch Methoden, das wieder zurückzufahren oder uns damit auseinanderzusetzen oder was auch immer. Und wir sind ganz groß mittlerweile in diesem Diskutieren, diesem Behaupten, wie konnte das passieren und man sollte aber doch meinen und die haben aber doch und wie kann das überhaupt und kann man das denn nicht gleich vermeiden und ich weiß was nicht alles. Ein riesiger Gedankenkomplex, der total verschwindet mit der tiefen Erfahrung, der tiefen Realisierung, ist alles Prozess, nichts mehr. Und dieser Prozess ist ein Prozess des Lebens. Ist nicht irgendetwas, wo ich einen Fehler gemacht habe oder nicht aufgepasst habe oder wo ich nicht rechtzeitig eingegriffen habe. Glaubt mir, ich spreche von mir. Ich bin gut ausgebildeter norddeutscher Hardliner. Und die Leute, die da oben herkommen, die wissen eines ganz klar, das kriegen wir in den Griff. Das machen wir. Ja. Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, bist du der Dumme. Du hast irgendwo nie aufgepasst. Ich war nicht so richtig bei der Sache. Ich hätte doch, sowas, kennt ihr das? Ja. Ich hätte doch aufpassen müssen. Wäre ich doch, ne, und so. Warum konnte ich denn nicht? All diese ganzen Sprüche. Und die alle brechen zusammen mit einem einfachen Wort, Bhava. Alles ist Prozess. Und in diesem Gesamtprozess sind wir eine ganz, ganz kleine Stelle. Eine unheimlich kleine Stelle. Und meistens gar keine. Es ist einfach Prozess. Es ist eine ganz schwere Realisierung. Nun habe ich 50 Jahre lang alle Vitamine gegessen, immer war Veganer und habe immer frische Luft geschnappt und sterbe doch noch. Dürfte es eigentlich gar nicht geben, oder? Ich habe mich doch bemüht. Was soll das eigentlich? Und dahinter steht irgendwo ständig diese Vorstellung, irgendwo kann ich das Ding doch ein bisschen drehen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Und vielleicht ist es doch jemand schuld, dass das so gegangen ist. Und es ist manchmal sehr schwer. Es ist nur Prozess. Ich habe irgendwann mal gesagt, es gibt keine Schuld. Und alle jaulten auf. Christen jaulen auf. Die muss es geben. Es muss jemand geben, der schuldig ist. Und im Buddhismus gibt es das nicht. Es gibt nur den Prozess. Ob wir das mal mögen oder nicht mögen. Und das hatten wir ja im ersten Punkt. Der Buddha hat ganz klar gesagt, solange du noch gegen das Leben bist, bist du im Dukkha. Ganz egal, was es ist. Vom Fußpilz bis zur Nasenhöhlenentzündung oder was auch immer. Solange wir dagegen sind innerlich. Nicht, dass wir uns darum kümmern, das habe ich nicht gesagt. Ja? Menschen missverstehen das immer und sagen, naja, ist ja Karma und da soll ich nichts dran tun, das habe ich nicht gesagt. Wir sind als Menschen aufgefordert zu sorgen, das ist unsere Grundnatur. Ja? Ich sorge mich um etwas im positiven Sinne. Das positive bessere Wort für mich im Englisch heißt to care. Das ist, was wir tun müssen. Aber ohne die Hoffnung, dass wir es damit vermeiden können. Ich tue das Beste dann. Ja? Halte mich nach den neuesten Erkenntnissen, aber wenn ich dann unglücklicherweise doch nicht 140 werde, Ecosy. Das ist nicht einfach. Und trotzdem ist es einfach. Wir brauchen ja nur um uns herum schauen. Wir müssen ja nur hinschauen. Jetzt ist doch Herbst. Wo ist denn der Sommer geblieben? Und bestimmte Dinge haben wir akzeptiert, dass sie sich ändern. Aber es hat nicht die Tiefe, die unglaubliche Realitätstiefe, die da kein Haar dazwischen kriegt, für die es völlig normal ist, dass eine Frau, wenn sie irgendwo an die etwas älter wird, ja, so, dass dann da Falten entstehen. Natürlich kann man das wegoperieren und so, aber damit ändert man nichts, man wird älter. Das hat bisher noch keiner vermieden. Und das ist das, wo der Buddha immer wieder gesagt hat, bitte seid mit dem Leben in Frieden. Nicht, dass ihr nicht sorgt, im Sinne, im positiven Sinne. Ja? So wie man Schuhe putzt und die Zähne putzt, kümmert man sich um seinen Körper. Und wenn eine Entzündung da ist, nimmt man heute vielleicht auch Antibiotika. Das ist ja nicht der Punkt. Nur irgendwo dieser existenzielle mentale Druck ist weg. Das werde ich doch wohl noch hinkriegen. Dieser Kontrollmanie. Sondern Krishnamurti hat einmal gesagt, fast am Ende seines Lebens, das Einzige, was ich sagen kann von meinem Leben, ich bin nie dagegen gewesen. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Moment, das kann ja wohl nicht sein. Langsam erkenne ich es. Es ist ja nicht, dass ich mich nicht drum kümmere, aber innerlich ist dieses Öffnen, dieses Weiten, dieses Okay, wie wir es hier manchmal singen, ich bin in Frieden mit dem Leben. Ich akzeptiere, was da kommt, haben wir gestern gerade so schön gesungen. Ja? Machen wir das auch wirklich? Ist das wirklich in die Tiefe akzeptiert? Oder sagen wir, naja, so bis dahin, aber dann bitte nicht weiter. Ja. Das ist der zweite Punkt, den der Buddha uns vorgeschlagen hat. Zwei einfache Punkte. Es ist mein Geist und alles ist Veränderung. Wenn ich manchmal mich dabei erwische, dass ich also mit größter Mühe mich an einen Namen nicht erinnere, dann stehe ich da und stottere vor mich hin, dann kann ich ärgerlich werden. Blöd, ne? Und das Interessante ist, wenn ich dann ärgerlich wäre, geht es gar nicht. So ungeschickt sind wir mit uns. Glaubt es mir, das ist eigentlich nur alles fürchtlich ungeschickt. Und das Ganze ist so einfach, wenn ich dann sage, okay, ist im Moment weg. Plötzlich ist er da. Ja. Dann habe ich es gemacht. Nee. Ich habe losgelassen. Ich habe mich nicht bemüht, ich habe nicht gedrückt. Ja. Und es gibt genügend Situationen hier, da habe ich also immer so ein bisschen gedrückt und das gemacht. Und dann kam die Hilfe von einer völlig anderen Seite. Wäre ich nie drauf gekommen. Das war die richtige. Das meinte der Buddha mit Bhava. Prozess. Dies ganz tiefe. Es ist mehr als ein Ja sagen, wirklich. Es ist mehr als ein Ja sagen. Denn hinter dem Ja steht oft genug wieder das Nein. Was ganz Tiefes. Diese beiden Dinge möchte ich euch mitgeben. Helft euch gegenseitig. Unterstützt euch. Der Buddha hat immer von einer Situation gesprochen und er hat das dann genannt, der spirituelle Freund. Es gibt zu diesem spirituellen Freund, den mache ich jetzt zum Schluss noch kurz, nach meiner Kenntnis und nach meinem Erforschen nur zwei Sutren. Im Prinzip, also über den 80.000 Sutren schon ein bisschen wenig. Und es ist erstaunlich, dass diese zwei Sutren immer wieder genannt werden. Und es gibt diese eine, die erste, wo Ananda nun mit Freuden den Buddha wieder getroffen hat und hat sich neben ihn gesetzt. Also richtig wieder so, ne? Kann man sich so richtig vorstellen, wie er wieder neben seinem Meister sitzt und sagt, das Halbe dieses heiligen Lebens, das Halbe dieses Weges ist der admirable friendship, so heißt das auf gut Englisch. Und admirable heißt vortrefflich. Admirable ist vortrefflich. Ist ein vortrefflicher Freund. Vortreffliche Freundschaft. Vortreffliche Begleitung. Vortrefflicher Bruder, Schwester an der Seite. Sucht danach. Und wenn ihr keinen findet, werdet selbst. Ja, wir brauchen das. Und wir können uns das gut vorstellen, dass der Ananda da sagt, da bist du ja wieder. Ja, ja, das ist schon was Wichtiges. Und da kommt so ein bisschen das durch, die Zugehörigkeit und das ist mein Lehrer und ich weiß was nicht alles. Und der Buddha hat gesagt, sag das nicht Ananda, das Ganze. Der ganze Weg, das Wichtigste auf diesem ganzen Weg, ist der spirituelle Freund. Und derjenige, der das so intensiv ausgearbeitet hat, ist Thay. Mit seiner Sangha, mit den Vorstellungen, mit dem Freund, Friends on the Path und ich weiß was nicht. Ja. Aber wir müssen sehr aufpassen, vielleicht mache ich das noch ganz kurz als letztes, dass was der Buddha unter Freund gemeint hat. Wir sitzen ja so sehr in unserem kulturellen Muster. Und wenn wir das Wort Freund gebrauchen, dann entsteht so ein ganz bestimmtes Bild. So, ja. So jemand, den man zur Party einlädt und der einem hilft, den Umzug zu gestalten und auch mit dem man sich verlassen kann und ich weiß was nicht alles. Ja, das ist so das Bild vom Freund, bei Deutschen vor allen Dingen, mit dem man schon zur Schule gegangen ist und so weiter. Da hat der Buddha natürlich nicht von gesprochen. Er hat sich sogar selbst als seine eigene Rolle, seine eigentliche Rolle, seine eigentliche Position, sein eigentlicher Wert auf dem Weg war, dass er ein spiritueller Freund war. Das gibt es so. It is in dependence on me as an admirable friend, dass das alles in die Welt gesetzt werden konnte. Da werden wir natürlich jetzt schon vorsichtig sein, den als Freund zu bezeichnen und zur nächsten Party einzuladen. Und deswegen gibt es in der zweiten Sutra eine Beschreibung, die ich euch noch mitgeben möchte. Ich lese jetzt in diesem Falle auf Deutsch vor. Was ist nun edler Umgang? Umgang heißt also, jemand zu haben, der mich auf meinem spirituellen Weg unterstützt. Da ist also jemand. In dem Dorfe oder der Stadt, wo der edle Sohn wohnt und auch die edle Tochter, sonst nicht. Da sind wir, edle Söhne und Töchter oder umgekehrt. Und jetzt kommt der Punkt. Was es dort an Hausvätern gibt oder Hausvätersöhnen, Hausholder hatte ich vorhin gesagt, ja? Das sind also andere Laien. Das ist also kein Mönch und keine Nonne. Ich als Laie bin in der Umgebung von Laien. Andere Laien, Hausholder, Hausväter. Oder aber Söhne und Töchter von Hausvätern und Söhnen. Jung und von reifem Alter, Charakter oder alt und von reifem Charakter. Denen Vertrauen, Sittlichkeit, Freigebigkeit und Weisheit eignet. Das sind die Eigenschaften, die sie jetzt haben. Deswegen haben sie einen reifen Charakter. Sie sind im Dharma gewachsen, sie sind im Verständnis gewachsen, sie sind in der Ethik gewachsen und ähnlichem mehr. Dann bin ich spiritueller Freund. Nicht vorher. Wir brauchen in unseren Bestehen, mit solchen pflegt er Umgang, unterhält sich mit ihnen, führt Gespräche mit ihnen. Und solcher Art Vertrauensvollen eifert er im Vertrauen nach. Das ist das, was eigentlich passieren müsste oder passieren muss nach der Vorstellung des Buddha. Ein Freund ist also jemand, der für mich Vorbild ist, dem ich ein volles Vertrauen deswegen geben kann, weil ich sehe und erlebe, der hat einen reifen Charakter. Der hat das Vertrauen in das Dharma. Der hat seine Sittlichkeit. Der weicht nicht vom Weg ab. Der redet nicht dummes Zeug rum. Er ist einfach da, der ist mit dem Dharma verbunden. An den wende ich mich und an niemand anderen. Und an den nehme ich als Vorbild und eifere ihm nach, das zu tun, wie er es tut oder sie es tut. Und das ist eigentlich der Kern dessen, was wir heute manchmal Sangha nennen. Sangha heißt auf gut Pali oder Sanskrit Zusammenkunft. Gut Deutsch würde man heute sagen Meeting. Mehr nicht. Nicht mehr. Das ist der ganze Ausdruck für Sangha. Und Sangha heißt eben klassischerweise, da kommen alle zusammen, die Kanyanamitras sind. Kein anderer. Das ist die eigentliche Sangha. Klassischerweise ist die Sangha die Zusammenkunft der Erleuchteten. Das war die Vorgabe von Buddha. Verständlicherweise. Wer soll sich denn da sonst versammeln? Das hat sich dann aufgeweicht oder erweitert, dass man sagt, die Sangha sind die Versammlung von Mönchen und Nonnen. Und so wird es auch immer noch im Buddhismus gesehen. Wir gehen einen Schritt weiter und sagen, okay, auch unter uns gibt es edle Freunde. Auch unter uns gibt es Menschen, obwohl sie Hausholder sind. Keine Mönchen und keine und weit entfernt von Erleuchtung. Die haben doch einen gewissen reifen Charakter. Hier und da. Der ist vielleicht in seiner Stabilität, in seiner psychologischen Stabilität mehr. Das ist für mich ein Vorbild. Und da ist jemand stärker im Dharma, im Verständnis des Dharma. Das ist mein Vorbild. Tanja hat das irgendwann mal so aufgeweicht und sagt, vielleicht ist dein Großvater dein Vorbild oder der Nachbar. Das ist damit gemeint. Ja? Aber wir brauchen diese Menschen, nicht irgendjemand. Wir brauchen Menschen, die uns an den entsprechenden Aspekten unseres Lebens Vorbild sind. Die sich mehr nach dem Verhalten, was ich eben gesagt habe. Die uns helfen zu sehen, du hör mal, kannst du nicht mal anders denken? Siehst du denn keine andere Option? Schau doch mal. Ich gebe dir gerade jetzt meinen Blickwinkel mal mit. Und dann wachen wir auf und sagen, ja, stell dir mal vor, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber du hast recht. Deswegen sind wir zusammen auf dem Weg. Freunde auf dem Weg heißt, wir haben Menschen, die mit uns den Weg gehen. Und es gibt da durchaus Variation. Einige von uns sind ganz neu und staunen eigentlich, was man alle so machen kann. Und einige sind schon etwas älter. Und dann ist es wichtig, dass wir uns nur an diese nennen und nicht an die. die auch noch so jung und neu sind und so immer noch so das Übliche mitbringen. Ja? Und das ist eine Kunst. Es ist eine ganz große Kunst, in einer Gemeinschaft, in der Sangha oder wie wir das immer nennen, wirklich nur uns mit denjenigen zu verbinden, die mir jetzt das Dharma vermitteln können. Wir haben eine so immense Veranlagung, genau die Leute rauszusuchen, die der gleichen Meinung sind wie ich. Ne? Man rottet sich zusammen, man hast du schon gehört und weißt du doch und so, ja. Und dann findet man auch noch einen Dritten und dann hat es wieder die kleine Gruppe zusammen, die in dem gleichen alten Geist vor sich hinredet, wie alle anderen vorher auch. Nach einer gewissen Zeit fühlt man sich schlecht. Das ist hilfreich. Und dann sagt Thay an der Stelle, dann gehst du an Elder, Brother or Sister. Okay. Wir werden schon jemanden finden, den wir mal fragen, wie siehst du das? Oder hast du eine Option für mich? Oder wie würde das der Buddha sehen? Oder was auch immer. Und dann nehmen wir das an und eifern dem nach. Okay. Das war's für heute. Das Dharma ist nicht nur tiefgründig und wunderbar, sondern ganz einfach. Nichts Kompliziertes. Wenn es kompliziert wäre, wären nicht über 2500 Jahre Menschen auf diesem Weg frei geworden und hätten sich geändert, wären gewachsen und wären gereift. Wenn es kompliziert wäre. Es ist aber nicht. Es ist nur manchmal schwierig, das ist alles.